SWR 2 Tandem.
In unserem Tandem-Sommer-Feature hören Sie nun, wie sich zwei der ganz großen Singer-Songwriter Joni Mitchell und Leonard Cohen im Sommer 1967 ineinander verliebten und eine Weile ein Paar waren. Die beiden lernten sich auf dem legendären Newport Folk Festival kennen und standen noch am Anfang ihrer Karriere. Sie sangen sich gegenseitig ihre selbstgeschriebenen Lieder vor und inspirierten sich. Drei Jahrzehnte später erinnert sich Joni Mitchell an die gemeinsame Zeit. Wolf Eismann hat die nun folgenden Dialoge geschrieben, die einen wahren Kern haben, aber nicht wörtlich zu nehmen sind. Eine Zeit voller Zeichen und Sterne. Joni Mitchell erinnert sich an Leonard Cohen, heißt seine Sendung.
I think I'm making ice cubes, you know. They're pure. I mean, they're empty. There's nothing in them.
Eiswürfel.
They just make your drink cold.
Ich produziere Eiswürfel.
It's a kind of work that is true because it's empty.
Sie sind glasklar und leer. Sie kühlen den Drink. Das ist alles. Like a ich mache meine Arbeit und ich verliere dabei meine Freunde. Mein Leben zerrinnt. Es ist nicht einfach, Beziehungen, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und ich weiß noch nicht einmal, wozu ich das alles tue.
Just my work.
All my ribbons up for thee. If I have been unkind, I hope that you just let it go by.
Wie haben Sie Leonard kennengelernt, Joni? Das war 1967, auf dem Newport Folk Festival, bei einem Singer-Songwriter-Workshop, an dem wir beide teilgenommen hatten. Unter der Leitung von Judy Collins. Sie hatte uns eingeladen.
Judy Collins? Das ist ja eine der größten Folksängerinnen ihrer Zeit.
Ja, und Songschreiberin. Sie hat uns quasi entdeckt. Wir waren damals beide noch weit davon entfernt, auch nur so etwas Ähnliches wie berühmt zu sein. Sicher, Leonard hatte schon einige Bücher herausgebracht. Gedichte, sogar Romane. Ist aber nicht besonders erfolgreich damit gewesen. Zumindest nicht in den USA.
Ja, in Kanada vor allem, oder?
Ja, richtig. Vor allem mit seinem Lyrikband The Spice Box of Earth. Als wir uns in dem Workshop von Judy Collins begegnet sind, war er gerade damit beschäftigt, sein erstes Album aufzunehmen. Er fühlte sich aber nicht wirklich wohl damit.
Die haben mir 5 wirklich fantastische New Yorker Studiomusiker organisiert. Und ich erwische mich dabei, wie ich bloß darauf achte, was diese Musiker machen. Es ist das erste Mal, dass ich mit richtig guten Leuten zusammen spiele. Verstehst du? Mich hat das total eingeschüchtert.
Ach.
Ich habe also mehr den anderen zugehört, als mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst machen soll. Ich weiß doch auch gar nicht, wie ich mit einer Band singen soll. Ich meine, mit richtig professionellen Leuten.
Er wollte eigentlich kein Sänger werden.
Sondern?
Er sah sich mehr als Schriftsteller.
Aha.
Du stehst nicht gern auf der Bühne, oder? Habe ich ihn gefragt. Und er hat mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, zum Schreiben musst du ungestört sein. Wenn man dauernd nur auf der Bühne steht, dann macht man sich also selbst letztlich etwas vor. Ich will auch nicht jeden Abend auf der Bühne stehen. Ich gehöre nicht auf die Bühne.
Und weißt du, wieso nicht? Hat er mich gefragt.
3 Dinge. Erstens habe ich eine schreckliche Stimme. Ich kann ja nicht mal den Ton halten.
Ich habe ihn ausgelacht. So ein Blödsinn, habe ich gesagt.
Ja, genau. Wie mein Freund Marty. Hör zu, Marty, habe ich gesagt. Ich kann nicht singen. Ich muss damit aufhören. Ich kann einfach nicht singen. Jetzt pass mal auf, Leonard, hat er mir da geantwortet. Keiner von euch Typen kann singen. Wenn ich Sänger hören will, gehe ich in die Metropolitan Opera.
Ja, und weiter?
Was?
Ja, er hat doch von drei Dingen gesprochen, haben Sie gesagt.
Erstens, ich kann nicht singen. Zweitens bin ich sehr klein und dürr. Und drittens bin ich nachweislich Jude.
Dann schaute er mich an, grinste und sagte, das einzige Argument, das gegen mich spricht, ist...
Ja?
Ja, ich kann einfach zu gut Gitarre spielen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feels...
Judy Collins hat Leonard dann während ihres Auftritts auf die Bühne geholt, stimmt das?
Ja, genau. Es war ein wunderschöner Sommerabend. Die Sonne ging langsam unter. Judy Collins stand auf der Bühne und sagte plötzlich, ich möchte euch einen Singer-Songwriter vorstellen.
Mhm.
Und Leonard kam zu ihr nach oben, furchtbar aufgeregt. Und er sang Suzanne.
And you want to travel with her. And you want to travel blind. And you know that she will trust you. For you've touched her perfect body with your mind.
Ich liebe diesen Song. Was für ein großartiger Song.
Ja, ein großartiger
Alle
Song.
Alle liebten diesen Song. Aber er sagt, ich will nicht singen. Ich will schreiben. Keine Songs, sondern Gedichte und Romane.
Mit 15 bin ich, ja, eher durch Zufall, auf Federico García Lorca gestoßen. Ein spanischer Dichter, der 1936 von Francos Guardia Civil erschossen wurde. Er war der erste Dichter, der mich wirklich berührt hat. Niemand begriff den dunklen Magnolienduft deines Bauches. Niemand wusste, dass du zwischen den Zähnen einen Kolibri der Liebe zu Tode quältest. 1000 persische Pferdchen schliefen auf dem Platz im Mondlicht deiner Stirn, während ich 4 Nächte lang deine Taille, Feindin des Schnees, umschlungen hielt. Für mich war das die erste echte Literatur. Und ich dachte, so etwas will ich auch machen.
Und was ist mit Ihnen, Joni?
Was meinen Sie?
Sie sprechen viel über Leonard.
Sie haben mich danach gefragt.
Ja, und nun frage ich, was ist mit Ihnen?
Ich bin ja eigentlich auch keine Sängerin. Ich bin eine Malerin, die Lieder schreibt.
Mhm. Stimmt, Sie haben sehr früh angefangen zu malen, oder?
Ja, mit 19 habe ich ein Kunststudium begonnen. Und im selben Jahr hatte ich meinen ersten Auftritt als Sängerin. An Halloween, in einem kleinen Café in einem Kaff in Kanada. Das Studium habe ich bald abgebrochen, aber ich habe nie aufgehört zu malen. Und auch meine Songs sind sehr visuell.
Mhm. Visuell?
Ja, die Wörter erschaffen Szenen.
Ah.
In Cafés und Bars, in düsteren kleinen Zimmern, an vom Mond beschienenen Ufern, in Küchen, in Krankenhäusern und auf Rummelplätzen. Sie ereignen sich in Flugzeugen und Zügen und Autos.
Warum haben Sie damals eigentlich nicht im Chelsea Hotel gewohnt?
Ja, warum eigentlich?
Naja, ich meine nur, weil viele Künstler dort zu Hause waren.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß, dass Sie zumindest auch im Greenwich Village gelebt haben. Und Sie haben einen Song über das Chelsea geschrieben.
Leonard hat dort gewohnt, ja.
Andy Warhol hat hier seinen Film Chelsea Girls gedreht. Sogar Mark Twain hat hier schon übernachtet. Und Arthur Miller. Es gibt 12 Stockwerke und 250 Zimmer.
Du meine Güte, Salvador Dali hat dort mal gewohnt. Dylan Thomas, William Burroughs, Arthur Miller nach seiner Scheidung von Marilyn Monroe. So viele Genies. Ich meine, das sollte doch unglaublich inspirierend sein, oder? It was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun, two yellow curtains and a rainbow on the wall. Das Chelsea war wie ein Puppenhaus in der Twilight Zone mit hunderten von Zimmern, von denen jedes ein eigenes kleines Universum barg.
Hier kannst du um 4 Uhr morgens mit einem Zwerg, einem Bären und 4 Ladies im Schlepptau einchecken, ohne dass es jemanden stört.
Klar war ich beeindruckt. Leonard hat ja auch einen Song darüber geschrieben. Allerdings für Janis Joplin. War kurz vor meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob sie was miteinander hatten. Leonards Zimmer hatte Vorhänge mit Blumenmuster und einen verschlissenen Bettüberwurf. Es war höchstens doppelt so groß wie das Bett, was darin stand. Immerhin schloss das Fenster richtig. Und es gab einen Swimmingpool im Hotel. Außerdem jede Menge Haschisch und, abgesehen von Janis Joplin, noch eine ganze Reihe anderer junger Frauen, die bereit waren, ihn nachts zu wärmen.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed. While the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flag.
Sie haben sich damals auf Anhieb gut verstanden, oder?
Ja, das ist wahr.
For the workers in song, probably still is for those of them.
Er schien mir so viel gebildeter, als ich es war. Ich kam mir so dumm und so naiv vor.
Ist es das, was ihn gereizt hat? Ich meine, was mochte er an ihnen?
Nun, ich war eine hübsche Frau. Das machte es einem übrigens nicht unbedingt leichter in dem Geschäft. Aber ich war eine hübsche Frau. Und er war das, was man einen Womanizer nennt. Außerdem gefielen ihm meine Songs, hat er zumindest behauptet.
Sie stammen beide aus Kanada?
Wir kommen sogar beide aus dem Osten Kanadas. Leonard aber ist dort in einer wirklich weltoffenen, sehr urbanen Umgebung aufgewachsen. In einem Vorort von Montreal. Ich kannte nur den weiten Himmel der Prärie. Ich komme aus einer Kleinstadt namens Saskatchewan. Mit Anfang 20 bin ich dann nach Toronto gezogen. Leonard hatte Kanada schon früher den Rücken gekehrt. Er ist einige Zeit quer durch Europa gereist, bevor er nach Greenwich Village kam. Aber er liebte seine Heimat über alles. Und er ist, glaube ich, immer mal wieder dahin zurückgekehrt.
Ich denke, es gibt 2 Phasen im Leben eines Schriftstellers. Es gibt die Zeit, wo er sein Land verlassen muss, um seine Kultur mit anderen Augen zu sehen. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo er zurückkehren muss, wo er den Kontakt zu seinen kulturellen Wurzeln erneuern muss. Sonst wird man womöglich einer dieser Autoren, die nicht mehr aus der lebendigen Sprache und der lebendigen Erfahrung ihres Volkes schöpfen können, weil sie ihre Zeit nur noch im Ausland verbringen.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
Joni, haben Sie sich damals wohlgefühlt? In der Rolle der Schülerin?
Wie meinen Sie das?
Naja, war Leonard nicht. Sie sagten doch, Sie haben ihn bewundert.
Here I stand. I'm your man.
Er war so viel...
So viel gebildeter als ich. Ja, so kam es mir vor. Ich war das Landei, wenn Sie so wollen. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, ich sollte ein paar Bücher lesen.
Was für Bücher?
Was weiß ich, sagte ich. Ich denke nur, überall reden die Leute über Bücher, die sie gelesen haben. Ich habe diese Bücher alle nicht gelesen. Also, gib mir eine Liste.
Eine Liste?
Eine Liste mit Büchern, die ich unbedingt lesen sollte.
Entschuldige, aber für jemanden, der nichts gelesen hat, schreibst du verdammt gute Songtexte. Vielleicht solltest du auch weiterhin aufs Lesen verzichten.
Ich sah ihn an und sagte, mach dich nicht über mich lustig.
I'm your man.
Von welchen Ihrer Songs war da die Rede? Welchen meinte er? Wissen Sie das noch?
Oh, auf jeden Fall Both Sides Now. Den Song, den ich auch Judy Collins beim ersten Mal vorgesungen hatte. Er war sozusagen meine Eintrittskarte für diesen Workshop, bei dem ich Leonard kennengelernt hatte.
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun.
Judy Collins hat den Song auch aufgenommen.
Ja, sie war sofort begeistert, als sie ihn hörte.
I've looked at clouds from both sides now, come up and down, and still somehow it's cloud illusions.
Mehrere Folksänger hatten schon Songs von mir aufgenommen, bevor ich selbst damit rauskam.
Mhm. Leonard kannte Both Sides Now also wahrscheinlich schon von Judy Collins, bevor er überhaupt erfuhr, dass der Song von Ihnen stammte.
Ja, ich denke schon. Und er gab mir diese Liste. Eine Liste mit wirklich wunderbaren Büchern, die ich dann natürlich auch alle gelesen habe. Das I Ching, das mir heute noch sehr viel bedeutet. Ein altes chinesisches Orakel.
Mhm, ich kenne das I Ching.
Aber auch Gedichte und Romane von García Lorca. Siddhartha und Narziss und Goldmund von Hermann Hesse.
Hier, hör mal. Diese Stelle meine ich.
Und auch Der Fremde von Albert Camus.
Als hätte diese große Wut mich vom Bösen geläutert, von Hoffnung entleert, öffnete ich mich angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne zum ersten Mal der zärtlichen Gleichgültigkeit dieser Welt. Als ich spürte, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich letzten Endes, habe ich gefühlt, dass ich glücklich gewesen war. Großartig, oder?
Unglücklicherweise habe ich später Zeilen aus dem Roman von Camus in einem Songtext von Bob Dylan wiedergefunden.
Ich habe Bob Dylan mal in einem Interview gefragt, woher wissen Sie, wann ein Songtext wirklich fertig ist? Und er hat geantwortet, wenn ich das Gefühl habe, dass er nicht mehr von mir sein kann.
Weil es meistens sowieso von jemand anderem stammt. Nein, aber ehrlich, ist das nicht enttäuschend, wenn man entdeckt, dass jemand, dessen Songtexte man liebt, sich bei großen Dichtern, nun sagen wir mal, bedient hat? Und nicht nur Bob Dylan, sondern auch Leonard. Ich finde das ziemlich enttäuschend.
Jeder, der Songs schreibt, weiß, dass das nichts ist, was man wirklich selbst in der Hand hat. Man ist das Werkzeug von jemand anderem.
Klar, mir ist das auch passiert. Unbewusst. In meinem Song Come In From The Cold zum Beispiel. Da ist mir eine Zeile von Camus reingerutscht. Aber als mir das klar wurde, habe ich sie gestrichen.
Alles, was ich je gehasst habe, hat mich beeinflusst. Und alles, wofür ich mich je begeistert habe, hat mich beeinflusst. Und ich höre das alles aus meinen Songs heraus. Und das macht mich schier wahnsinnig.
Inspiration, ja. Inspiration ist etwas anderes.
Leonard Cohen's Suzanne zum Beispiel hat sie doch inspiriert, ihren Song Marcy zu schreiben, oder?
Nein, Marcy war komplett meine Idee. Aber Wizard of Oz ist möglicherweise von Suzanne inspiriert. Aber Leonard ist tatsächlich mal wütend geworden, weil er eine Zeile in einem Song von mir entdeckt hat, die er vorher wohl mal zu mir gesagt hatte.
You study to portray me in ice and greens and old blue jeans and naked in the roses. Then you got into funny scenes that all your work discloses. Saint turned on your bed. I have no heart.
Das ist von mir.
Was?
Ja, diese Zeile. I can be cruel, but let me be gentle with you. Das habe ich doch mal zu dir gesagt.
Na und?
Das hast du geklaut. Du hast etwas, was ich gesagt habe, in deinen Song gepackt. Wenn man es genau nimmt, ist der Text also von mir.
Völlig verrückt, oder? Er konnte sehr harsch sein.
Harsch?
Einerseits. Wir waren wirklich verliebt. Aber er gab sich oft so distanziert. Man kam einfach nicht an ihn heran. Wie oft habe ich vergeblich versucht, irgendwie zu ihm vorzudringen. Ob ich überhaupt jemals zu seinem Herzen vorgedrungen bin, ich weiß es nicht. Ich habe ihn dann mit 1000 Fragen bombardiert.
Oh, Joni, du kannst so wunderschöne Fragen stellen.
Und? Bekomme ich auch eine Antwort?
Ich denke, ihm muss sehr bald klar geworden sein, dass ihnen die Rolle der Schülerin nicht gerecht wird.
Dorothy, wissen Sie, ich habe viele Bücher gelesen. Nicht nur die von Lennarts Liste. Die Werke von Freud und Jung, sogar einige psychologische Selbsthilferatgeber, die man wirklich nur als einen Haufen Müll bezeichnen kann. Ja, vieles klingt so intelligent, aber im Grunde ist es nur leeres Geschwafel, eine Menge Blabla. Und das gilt letztlich auch für eine Menge Lyrik. Wenn ich die Sonette von Shakespeare lese, ich kann mir nicht helfen, aber vieles klingt sehr überzogen. Wie viele Gedichte kann man schreiben, in denen es heißt, du bist so wunderschön, ich liebe dich. Eine Menge Lyrik ist vor allem sehr selbstverliebt.
Hm. Lennarts erstes Album wurde Ende 67 veröffentlicht. Und ihres?
3 Monate später.
Song to a Seagull.
Richtig. David Crosby hat es produziert. Er hatte die Birds gerade verlassen und Crosby, Stills und Nash gegründet.
Das war der Beginn ihrer Karriere?
Es war der Beginn unserer beider Karrieren. Lennart sah darin anfangs nur eine Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen.
Er wollte ja Schriftsteller werden.
Eben, aber mit zunehmendem Erfolg gab er sich geschlagen.
You love me as a loser, but now you're worried that I just might win.
Nach knapp einem Jahr haben wir uns endgültig aus den Augen verloren. Einmal, ich erinnere mich, das war viele Jahre später, da haben wir uns nochmal zu einem Abendessen in einem Restaurant getroffen. Er gab sich wieder einmal sehr wortkarg und ich empfand das als gewohnt unfreundlich. Ich habe ihn dann gefragt, was bedeute ich dir eigentlich?
Was soll ich einer verflossenen Liebe darauf nur antworten?
Oh, da würden mir eine Menge Dinge einfallen.
Die werden uns nicht kriegen, Joni.
Eine seiner typischen Antworten, wenn er ausweichen wollte. Kryptisch. Man kam einfach nicht an ihn heran.
Niemand hat sein Herz völlig im Griff. Niemand hat die Liebe im Griff. In diesen Dingen sind wir gewissermaßen alle Amateure und müssen jeden Tag wieder von vorn anfangen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Beziehung von gestern noch dieselbe ist, wenn wir morgen aufwachen.
This is not the Garden of Eden.
Das hier ist nicht der Garten Eden.
Post-Eden
vielleicht. Post-Perfekt, Post-Utopia. Wobei die Idee eines Utopia langweilig und völlig irrelevant ist. Es geht ein Riss durch alles. Und da kommt das Leben ins Spiel. Also stürzen wir uns hinein. Hinein in Beziehungen. Hinein in die Arbeit. Hinein in alles, was nur möglich ist. Das Leben ist nichts als eine Einladung, stark zu werden, eine Einladung, sich an allem zu erfreuen. Und ich versuche, diese Einladung anzunehmen.
Wissen Sie, Dorothy, ich war nie süchtig genug nach Applaus, um dem Affen Zucker zu geben. Es bereitet mir nicht diesen Nervenkitzel. Es gibt mir nicht das Gefühl von Sieg. Da wäre es mir viel lieber, die Menschen würden vergessen zu applaudieren, weil sie so überwältigt sind, hypnotisiert vor Erstaunen. Dann hätte ich wirklich das Gefühl, ich habe etwas in den Menschen berührt.
Eine Zeit voller Zeichen und Sterne. Joni Mitchell erinnert sich an Leonard Cohen, eine Sendung von Wolf Eismann. Es sprachen Martin Bonvicini, Sarah Kempin und Andrea Quirbach. Ton und Technik Claudia Peike und Karl-Heinz Runde. Regie Günther Maurer. Redaktion Elinor Krogmann. Sie hörten eine Produktion des SWR aus dem Jahr 2016.